Okay.
Ne, und das ist ja auch das Buch, was ich da im Augenblick.
Schreibst du eigentlich ein neues Buch?
Ich bin dabei, ja, ich bin dabei, ein neues Buch zu schreiben. Ich möchte eigentlich nur Zitate aus all den Texten mal rausnehmen.
Okay.
Kleine Zitate und da ein Buch drüber machen. Arbeitstitel: Werner Ablass über non-duales Bewusstsein im Alltag. Sowas in der. Das kann man dann so in die Tasche stecken und kann dann einfach hier mal.
Okay, wir sind auf Sendung.
Echt?
Hallo und willkommen bei Change TV. Heute ist Premiere, der neue regelmäßige Live-Web-Talk. Wir greifen Themen auf, die verändern und inspirieren. Sozialpolitik, Zivilgesellschaft, Menschenrechte und Themen rund um eine demokratischere Ökonomie. Außerdem Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Therapie, Heilung und Spiritualität. Ich bin Theresa Arrieta, Journalistin, und ich danke der Wiener Firma 1A, die meinen Talk live streamt. Ihr könnt mitdiskutieren und Fragen stellen per Twitter oder per Chat. Das Chatmodul seht ihr hier auf der Seite. Ihr könnt einfach loschatten, ihr braucht euch nicht anmelden. Und ihr könnt unten auch twittern, also ich sehe das im Twitter-Live-Modul. Heute ist Werner Ablass bei mir zu Gast und es geht um einen lebensbejahenden Umgang mit Missbrauch und mit anderen traumatisierenden Erfahrungen. Mhm. Werner selbst lebt das vor. Auch er hat Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemacht als Kind. Und heute bist du ein spiritueller Coach, der ohne Bitterkeit und ohne Schuldzuweisungen auf diese Erfahrungen der Vergangenheit zurückblickt. Mhm. Werner, wie machst du das?
Also im Grunde ist es überhaupt gar nicht mehr vorhanden, kann ich sagen. Ne? Dass diese Dinge sind völlig außerhalb meines Wahrnehmungsbereichs. Jetzt natürlich, wo wir drüber sprechen, wird das natürlich zutage gefördert, weil wir jetzt ja drüber reden. Aber es ist völlig weg. Es gibt keine Schuldzuweisung, es gibt keine Bitterkeit. Also jetzt nicht nur gegenüber dem, der diesen Missbrauch vor sich genommen hat, sondern auch gegenüber anderen, die irgendwas Böses oder irgendwas Übles in meinem Leben gemacht haben.
Mhm. Erzähl doch einmal, also deine Kindheit war ja ziemlich hart.
Das stimmt.
Was ist in deiner Kindheit alles passiert?
Also ich will mal versuchen, das im Schnelldurchlauf zu machen, weil wir haben ja nicht so wahnsinnig viel Zeit. Also aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie, sehr bescheidenen Verhältnissen. Meine Großmutter, die ich über alles geliebt habe, starb schon mit 9. Als ich 9 war, war natürlich ein herber Verlust. Dann, als ich 11 Jahre alt war, starb mein Vater. Verkehrsunfall, morgens weggefahren, abends kam er nicht mehr nach Hause. Und ja, das waren schon sehr, sehr starke Verluste und natürlich auch verbunden mit Verlustängsten hat sich ein Abgrund aufgetan. Ja, und dann kam eben diese Erfahrung des Missbrauchs. Ich wollte Gitarre spielen lernen, ne, weil ich sehr musikalisch war, hatte im Singen immer eine 1 und habe mich dann entschieden für eine Gitarre. Die wurde mir dann auch gekauft zu Weihnachten und dann fing ich an, in diese Gitarrenstunden zu gehen. Und dieser Musiklehrer, der ungefähr mein Alter hatte jetzt, ich bin jetzt 62, ja, der hatte eben pädophile Neigungen. Und so 1, 2, 3 Mal waren das ganz normale Gitarrenstunden. Und irgendwann fing er an, mich zu streicheln und zu befummeln und so weiter. Und eben mehr und mehr in die Regionen, die für ihn von Interesse waren. Ne? Ja, und das war eine sehr, sehr ambivalente Erfahrung. Denn auf der einen Seite waren das ja schöne Gefühle, die er mir da gemacht hat, nicht? Und auf der anderen Seite war das natürlich irgendwie verbunden mit dem Gefühl, was macht denn der da? Das ist doch nicht richtig. Das ist doch nicht okay. Ja, also da waren schon solche Empfindungen da. Und das ging eine ganze Zeit lang, vielleicht ein paar Wochen. Und das weitete sich aus. Also irgendwann erstmal nur mit geöffneter Hose und dann Hose runter und all diese Geschichten. Ich will da nicht mehr in die Einzelheiten gehen. Und irgendwann.
Du warst wie alt?
Ich war 11.
11, hast du gesagt?
Ja, ich war 11. Also ein bisschen zu früh für solche Dinge, ne? Mhm. Und irgendwann war es dann halt so, dass er, ja, um es mal ganz klar zu sagen, mir die Zunge in den Mund steckte und mir eben bekannte, dass er mich liebt und so weiter. Und das war natürlich völlig unnötig. Das andere, das war mehr noch, also ich will nicht sagen Spielerei, aber es war irgendwie noch zu ertragen. Ja? Aufgrund dieser Ambivalenz. Schöne Gefühle auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Weil er natürlich auch sagt, ja, das sollst du zu Hause nicht sagen, das, ne, das ist, bleibt unter uns und so. Ne? Da hat man schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann war mir das zu viel. Dann war es einfach zu viel. Dann wollte ich nicht mehr, dann ging ich auch nicht mehr hin.
Ja. Du hast ja auch, du warst in verschiedenen Kinderheimen auch. Ja. Erzähl einmal ein bisschen, wie das kam.
Ja, vielleicht noch ganz kurz vorher.
Ja.
Es war dann eben so, dass meine Mutter in mich drang, weil sie merkte, warum geht der da nicht mehr hin? Der spielt doch gern Gitarre.
Da hast du noch zu Hause gelebt.
Da habe ich noch zu Hause gelebt, ja. Genau, mit 11. Ich kam dann erst mit 14 ins Heim. Und ja, irgendwann drang sie eben dermaßen in mich, weil sie wahrscheinlich schon was geahnt hat. Der kam dann auch zu Weihnachten mit Geschenken und so weiter. Das war schon etwas eigenartig. Und dann habe ich ihr das erzählt, was da so gelaufen ist. Ja? Und sie hat ihn angezeigt. Weil sie gesagt hat, wenn der sich mit anderen Kindern das Gleiche macht, das kann man ja nicht weiter so laufen lassen. Und das kam dann vor Gericht. Und ich weiß heute nicht mehr, Theresa, was eigentlich schlimmer war. Dieser sexuelle Missbrauch, der natürlich belastend war auf der einen Seite, oder die Gerichtsverhandlung. Denn das war im Jahre 1960. Und da wurden die Kinder nicht irgendwo in einem Raum gefilmt oder wurden einzeln vernommen, sondern es geschah im Gerichtssaal. Und der Rechtsanwalt, der hat mich richtig in die Zange genommen. Sondern er wollte natürlich beweisen, dass das auch von mir sozusagen genehmigt worden ist, von mir gewollt worden ist. Und das hat mich fürchterlich mitgenommen. Das war eigentlich auch ein ganz schreckliches Erlebnis. Und ich kann auch wirklich sagen, dass mich das jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang, in bestimmten Abständen immer wieder sehr stark belastet hat. Wut war da, Trauer war da, Schmerz war da, auch depressive Phasen. Konnte ich eigentlich nie richtig verarbeiten. Habe auch keine Therapie gemacht, das gab es damals noch gar nicht. Ne? Ja, war schon eine sehr schlimme Erfahrung.
Wie ging es dann weiter? Du hast ja dann als Erwachsener solche verschiedenen Sinnsuchphasen durchgemacht.
Ja, eigentlich sehr früh. Es fing an im Heim, ich kam dann ins Heim, ich hatte dann einen Stiefvater bekommen, mein Vater starb ja, meine Mutter hat sich neu liiert. Ich kam mein Stiefvater, der war Säufer, Alkoholiker, Quartalssäufer und so weiter. Das war auch nicht einfach mit dem. Der hatte dann irgendwann keine Lust mehr, mich in seiner Wohnung zu haben. Hat dann alles dafür getan, dass ich ins Erziehungsheim kam. Hat er auch geschafft, aufgrund meines unbotmäßigen Verhaltens. So hieß das damals. Ja, und gut, das ging natürlich dann direkt weiter mit Gewalt und solchen Dingen. Nicht Missbrauch in dem Heim. Ich habe zwar welche mitbekommen, aber nicht an mir selber, aber eben mit Gewalt.
Ne? Also es gab sexuellen Missbrauch in dem Heim?
Es gab sexuellen Missbrauch in dem Heim, auch von Erziehern, aber Gott sei Dank bin ich davor bewahrt geblieben.
Aber es gab Gewalt?
Es gab Gewalt, also. Es gab fast täglich Gewalt, man wurde geschlagen, man wurde getriezt, wie man das so nannte, und so weiter.
Wie bist du dann als Erwachsener dagestanden nach all diesen Erfahrungen? Hm. Viele Leute zerbrechen ja daran.
Ja, das ist richtig. Also ich will mal so sagen, was mich wirklich damals gerettet hat, kann man schon fast sagen, ja, das war einfach eine Erfahrung, die man in diesen Kreisen Wiedergeburt nannte. Ja, also christlich fundamentalistisch geprägt, du hast Jesus in dein Leben aufgenommen, nicht? Und dann war da natürlich auch eine Veränderung. Du hast die Bibel gelesen und so weiter und so fort.
Also du bist als Erwachsener sozusagen du bist ein Wanderprediger geworden,
ja, genau,
oder war
später.
Das eine Sekte, was war das?
Naja, Sekte kann man eigentlich dazu nicht sagen, aber was ist eine Sekte? Selbst die katholische Kirche ist eine Sekte, das ist eine Abspaltung. Ne? Sekte heißt ja nichts anderes als Spalten und das war halt eine kleinere Gruppe, eine freikirchliche Gruppe. In Amerika sind 80% aller Christen in Freikirchen organisiert. Also von daher kann man das kaum Sekte nennen. Man glaubte eben an das Wort Gottes, nicht? Und in gewisser Hinsicht hat mir das natürlich schon geholfen, denn ich habe persönlich für mich erstmal Vergebung erfahren. Aber, und das ist das Verrückte, diesem Menschen, der mich da missbraucht hat, konnte ich niemals vergeben. Obwohl ich es eigentlich hätte müssen als Christ, ne? Mich auch angestrengt habe, das zu tun. Aber es war nicht mit meinem Herzen verbunden. Ich konnte ihm nicht vergeben.
Also diese Wut war einfach verständlicherweise
ja,
da.
Ja, die war da.
Wie ging es dann weiter? Wie bist du dazu gekommen, dass auch das von dir abfallen konnte?
Naja, das hat lange gedauert. Da war ich 55.
Okay.
Ja. Denn es war immer so, ich meine, obwohl ich damals Christ wurde und die Bibel glaubte, habe ich dann mit der Zeit gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Habe mich dann eben mit Buddhismus beschäftigt, mit Zen beschäftigt und habe dann einfach gemerkt, das ist eine Schmalspur-Spiritualität, mit der konnte ich irgendwann nichts mehr anfangen. So, und dann habe ich einfach mich mit diesen Dingen beschäftigt und kam immer stärker hinein in die Wahrheitssuche. Und schließlich und endlich kam ich eben dann zu meinem, wie ich ihn nenne, letzten Guru, Ramesh Vaisekar, der leider nicht mehr unter uns ist. Und bin dann in Indien gewesen und hatte dann seine Talks verfolgt. Und in diesen Talks ist es passiert. In diesen Talks habe ich etwas ganz Entscheidendes gesehen, was heute meine Arbeit in erster Linie bestimmt. Und das ist, wie ich es ganz kurz nenne, es gibt keinen Täter, nur Taten.
Du hast aber bis dahin, du konntest schon ein ganz normales Leben führen. Du hast Beziehungen gehabt, du warst berufstätig. Ja. Also diese Erfahrungen im Kinderheim und mit diesem Musiklehrer, es ist also nicht so weit an die Substanz gegangen. Es war kein so schlimmes Trauma, dass du dann nicht imstande gewesen wärst, ein normales Leben weiterzuführen. Das war zuerst schon möglich. Mhm.
Also ich will mal so sagen, es gab einen Anteil in mir, der immer sehr ehrgeizig war, immer sehr strebsam war, der versuchte Karriere zu machen und ich habe das auch geschafft. Ich wurde dann eben über den Verkäufer Vertriebsleiter, Führungskraft bei Beiersdorf, das ist ein großes Unternehmen, Weltunternehmen eigentlich in Hamburg. Ich war 7 Jahre lang Führungskraft und danach habe ich dann als selbstständiger Management- und Verkaufstrainer gearbeitet, fast 10 Jahre, sehr erfolgreich. Und trotzdem hörte die spirituelle Suche, die Suche nach Wahrheit nie auf. Die war immer da, unterschwellig sozusagen. Ne? Es gab einmal das äußere Leben, das war eben dieses Leben als Vertriebsleiter, als Führungskraft. Und es gab eben die andere Seite, die Spiritualität. Ja? Und das führte mich letztlich dazu, eben immer weiter zu suchen und endete, um es mal kurz zu machen, wer morgen noch zum Seminar kommen kann, als Beispiel, machen wir ja morgen und übermorgen, der könnte sich vielleicht mehr davon erfahren, ja. Aber hier kann ich einfach nur sagen, es endete letztlich mit der Begegnung mit diesem wundervollen Menschen, mit Ramesh Vaisekar, bei dem ich einfach, wo sich einfach die Einsicht ereignete, möchte ich mal fast sagen, es gibt keinen Täter, es gibt nur Taten. Jeder Mensch lebt aufgrund seiner Konditionierung, aufgrund seiner Programmierung, auf seiner genetischen Veranlagung, und hat überhaupt keine Chance, an der vorbeizukommen. Und deswegen sind diese Dinge einfach alle passiert. Und in dem Augenblick, wo ich das gesehen habe, war ich unfähig. Ich musste ihm noch nicht mehr vergeben. Ich war unfähig, ihn zu beschuldigen. Vorbei.
Ramesh Vaisekar, ist er ein indischer Guru? Hat er dort einen Ashram gehabt?
Was? Nein, er hat zu Hause bei sich Talks veranstaltet. Er war ein Family Man.
Einfach hat Familie gehabt.
Also. Genau, hat Familie gehabt, hatte Kinder, hat in seinem Wohnzimmer diese Talks veranstaltet, jeweils von 9 bis 11, viele, viele Jahre und hatte vorher auch Karriere gemacht in der freien Wirtschaft, war Bankdirektor der Bank of India, ich glaube 40 Jahre insgesamt.
Okay.
Und war ein sehr pragmatischer Mann. Und das war vielleicht auch ein Grund, weshalb ich mich so öffnen konnte für ihn, weil er einfach sozusagen ein Mann der Wirtschaft war, aus der ich ja auch kam. Ich weiß nicht, ob mich jemand überzeugt hätte, der da auf irgendeinem Berg gelebt hätte mit nacktem Oberkörper. Ich bin nicht ganz sicher.
Also nicht sehr esoterisch, nicht sehr spirituell?
Überhaupt nicht, in keinster Weise.
Was waren dann die Inhalte der Talks?
Ja. Also sein Hauptpunkt war wirklich klar zu sehen, dass es keinen Täter gibt, sondern nur Taten. Einer seiner Hauptaussagen war immer, alles ist Bewusstsein, niemand tut etwas, alles geschieht. Niemand tut etwas, alles geschieht. Und das war eigentlich für mich der Abschluss meiner spirituellen Suche. Weil in dem Augenblick sah ich völlig klar, alle Dinge, die sich ereignet hatten, die mussten sich ereignen, an denen kam ich gar nicht vorbei, an denen kommen auch alle Menschen nicht vorbei. Und was ich in Wirklichkeit bin, ist Bewusstsein, nicht diese Person. Diese Person erscheint im Bewusstsein, so wie du auch im Bewusstsein erscheinst. Und in Wirklichkeit ist das die grundlegende Realität. Die grundlegende Realität ist etwas, was man Bewusstsein nennen kann, aber in der letzten Konsequenz völlig unbenennbar ist.
Wie konntest du das in seiner Gegenwart erkennen? Ich meine, das kann ja bald einmal gesagt werden, ja. Es gibt nur Taten, keinen Täter. Ja. Wie konnte es sein, dass er dich, dass das wirklich zu einer Erkenntnis wird, die dein Leben nachher so verändert hat, sodass du sogar diesen Missbrauch verkraften konntest?
Ja. Also ich würde mal so sagen, es gab natürlich eine lange, lange Entwicklung. Das muss man einfach mal sehen. Ich meine, ich habe mein Leben 40 Jahre lang gesucht, habe die verschiedensten Dinge ausprobiert, ne? Meditation und all das, was eben spirituelle Suchende so für sich machen, außerkörperliche Erfahrung, Erleuchtungserlebnisse und so weiter, Mantra, was es alles gibt, nicht? Und habe da einfach gemerkt, das sind Sackgassen, da komme ich nicht weiter. Irgendwann gab es einen Punkt, wo ich gesehen habe, das ist es nicht.
Okay.
Ja? Und bei ihm war es einfach so, dass mir die Wahrheit, wenn man das mal so nennen will, die absolute Wahrheit einfach entgegenschien. Und da war ich nicht in der Lage, Ausflüchte zu finden, sozusagen. Ne? Und da ist es passiert.
Und diese Erkenntnis bedeutet das für dich, dass niemand Verantwortung trägt für das, was er tut? Bedeutet das das?
Das ist eine schwierige Frage, Theresa, weil in der letzten Konsequenz, wenn niemand was tut, dann haben wir auch keine Verantwortung für irgendwas, was in unserem Leben geschieht, was im Leben anderer geschieht. Was aber nicht bedeutet, dass man im ganz normalen alltäglichen Leben selbstverständlich, weil man ja auch so disponiert ist, Verantwortung übernimmt. Einer, der nicht so disponiert ist, das ist halt ein Schlamper. Der übernimmt halt keine Verantwortung. Aber in meinem Leben ist das völlig unmöglich. Ich bin so veranlagt, Verantwortung zu übernehmen, weiß aber in der letzten Konsequenz, dass es eben nur Taten gibt. Und deswegen kann ich mich nicht schuldig fühlen für irgendwas, was mal schief läuft. Und ich kann auch nicht jemand anderen beschuldigen, wenn durch ihn etwas schief läuft. Das geht nicht mehr. Ich kann Betroffenheit äußern. Ne? Also ich meine, wenn, was weiß ich, du mir auf den Fuß trittst, sage ich, aua, kannst du nicht mal woanders hintreten? Muss das unbedingt mein Fuß sein? Ja? Aber dir einen Vorwurf zu machen und möglicherweise sogar noch eine Woche immer wieder jeden Tag zu sagen, Theresa, du bist mir damals auf den Fuß getreten, du bist schuld, dass mein Daumen, Entschuldigung, meine Zehe blau ist. Das wäre unmöglich. Das geht nicht. Das geht einfach nicht mehr. Das sind alles Dinge, die sozusagen auch heute, wenn ich das, ich habe im Zug, als ich hierher kam, habe ich so überlegt, Mensch, so ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist alles so fern. Das, was mich bestimmt, was mein Leben heute bestimmt, ist ein innerer Friede, den ich irreversibel nenne. Der geht einfach nicht mehr weg. Der ist immer da.
Okay, ich schaue mal.
Die Zeit oder was? Oder hast du, haben wir Fragen?
Okay. Sind wir Opfer der Technik? Ich schaue mal dann noch herunter.
Ja, da haben doch schon einige geschrieben, ne?
Ja. Okay. Machen wir mal weiter. Ich kann hier keine Fragen noch genauer ausmachen.
Nicht Kommentare oder was?
Ja.
Fragen wären gut, ihr Lieben.
Was kannst du jetzt Menschen sagen, die einen Missbrauch erlebt haben oder sonst traumatisierende Erfahrungen und die eben diese grundlegende Erkenntnis nicht gemacht haben?
Ja.
Ja. Es gibt eben viele Leute, die an so einer Erfahrung zerbrechen.
Mhm. Ja. Also ich bin kein Missbrauchscoach, um das mal klar zu sagen, sondern ich nenne mich einen Agape-Coach. Agape ist ein griechisches Wort, heißt unbedingte Liebe. Das heißt, die Menschen, die zu mir kommen, sind zumeist interessiert an diesem Thema. Sie kommen zumeist aufgrund meiner Bücher, die ich geschrieben habe, die sie gelesen haben und wo sie gewisse Dinge nicht verstehen. Das heißt, sie sind vorbereitet. Und wenn die kommen, dann erzähle ich ihnen von meinen Erfahrungen. Ich erzähle ihnen von meiner Erkenntnis. Ich erzähle ihnen von dem, was für mich Wirklichkeit ist. Und dem einen oder anderen leuchtet das ein. Und ich habe eben auch Leute erlebt, die wirklich auch Missbrauch erlebt haben in ihrer persönlichen Erfahrung, die genau dadurch auch zu dieser Leichtigkeit gekommen sind, sogar ohne eine Therapie zu machen. Und es gibt andere, die das erkannt haben, dass sie sagen, ja, in Wirklichkeit gibt es keinen. Aufgrund der Überprüfungen, die wir auch machen, ist es eigentlich sehr leicht festzustellen, dass es keinen Täter gibt, dass es nur Taten gibt. Dass letztlich alles einfach so geschieht, wie es geschehen soll. Aber es gibt auch einige, die trotzdem noch in eine Therapie gehen. Und ich würde niemals jemandem sagen, mach das nicht. Ich empfehle niemandem eine Therapie, weil mein Ansatz einfach ein anderer ist. Nicht? Aber wenn jemand in die Therapie geht, ist das völlig okay.
Es gibt doch eine Überprüfung, die du dann anbietest. Ja. Wie geht das?
Naja, die Überprüfung ist ganz einfach die, dass man sich eine bestimmte Entscheidung, die man gefällt hat, eine Entscheidung, von der man hundertprozentig überzeugt ist, ich habe die getroffen und sonst niemand, ja, dass man die mal hinterfragt und schaut, wie ist es eigentlich konkret zu dieser Tat oder dieser Entscheidung gekommen. Und wer in der Lage ist, das aufrichtig zu tun, sind halt nicht alle, ne? Ja. Aber wenn jemand in der Lage ist, das aufrichtig zu machen, wird er zu der Einsicht gelangen, dass der jeweilige Kontext zu dieser Entscheidung geführt hat. Das heißt also, dass entweder äußere Umstände oder innere Impulse zu dieser entsprechenden Entscheidung geführt haben und dass da eigentlich gar niemand beteiligt war. Also nicht ein persönliches Ich sozusagen vorhanden war, das das entschieden hat. Was man ja normalerweise glaubt. So sind wir ja konditioniert worden, so sind wir aufgewachsen. Ich bin der Gestalter meines Schicksals. Und das ist Schwachsinn, aus meiner Sicht. Obwohl ich das früher vertreten habe. Ich habe sogar ein Buch geschrieben, das heißt Denken ist Macht. Beruflicher und privater Erfolg durch mentales Training. Ne? Nur habe ich eben super klar gesehen, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das eine Mal funktioniert, weil es funktionieren soll, okay. Und das andere Mal funktioniert nicht.
Das heißt, also, wenn ich jetzt, ich analysiere jetzt irgendeine Entscheidung, die ich getroffen habe.
Ja. Eine wichtige, von der du glaubst, ich habe sie getroffen.
Okay, oder auch etwas, was ich jemand anderem vorwerfe. Sagen wir eben einen Missbrauch oder... Mein Mann hat mich verlassen.
Das wird schwierig, weil du dich in den anderen nicht hineinversetzen
okay.
kannst.
Also man muss
mit dir beginnen.
Okay.
Ja, aber in dem Augenblick, wo du für dich feststellst, dass es keine einzige Entscheidung gibt, ja, ich habe vor kurzem Leuten, ich habe ja Abonnenten, ich mache ja Texte jeden Tag, es sind ungefähr so 140, die jeden Tag diese Texte lesen, und ich habe vor kurzem empfohlen, eine Art nicht Tagebuch, sondern eine Art Rückführungsbuch zu schreiben. Also man geht zurück in seine Vergangenheit, fängt an bei dem ersten bedeutsamen Erlebnis, das man gehabt hat, ja, und überprüft es einfach, wie ist das passiert? Inwiefern war ich da überhaupt mit meinem persönlichen Ich beteiligt? Schreibt das auf wie ein Roman, wie eine Geschichte, ja, und einen Kommentar drunter, wie es wirklich passiert ist, und macht das einfach Stück für Stück für Stück. Und kommt dann automatisch zu der Erkenntnis, da war niemand.
Okay, so jetzt sind auch schon Fragen.
Ja.
Und zwar eine ganze Menge. Zum Beispiel...
Wie viel Zeit haben wir noch?
Viertelstunde. Du hast einmal zum Beispiel... Das geht so schnell. Ist dann jedes Streben nach Erfolg müßig?
Nein, überhaupt nicht. Wenn du so disponiert bist, wenn du also so veranlagt bist, nach Erfolg, ich war ja auch so, ja, dann ist das gar nicht anders möglich. Aber es gibt trotzdem keinen Täter. Das ist einfach eine Programmierung. Es gibt andere Menschen, die haben nicht die geringste Lust, irgendeinen Erfolg zu haben. Ne? Die sagen, entweder mir fliegen die gebratenen Tauben in den Mund oder nicht. Da können die auch nichts dafür. Aber wenn ich ein Mensch bin, der auf Erfolg aus ist, dann ist das mein Weg. Ich habe heute, glaube ich, erst gelesen, Warren Buffett, glaube ich, dieser zweitreichste Mann der Welt, hat gesagt, es gab niemals einen einzigen Augenblick in meinem Leben, in dem ich daran zweifelte, dass ich immer Geld habe. Das ist einfach sein Schicksal.
Okay.
Ne? Und andere mühen sich und tun und machen und kommen nicht zustande.
Also es ist eigentlich eine sehr fatalistische und gleichzeitig aber auch entspannte Einstellung.
Darf ich dagegen? Fatalismus bedeutet, ach, das wird schon irgendwie. Gott macht alles. Das ist nicht so. Wenn ich kann gar nicht anders. Wenn ich sehe, dass gewisse Dinge an die Wand laufen, muss ich eingreifen. Okay. Das ist meine Disposition.
Wenn alles ohnehin geschieht, wozu tue ich noch irgendwas? Oder tue ich ja gar nichts, fragt jemand.
Ja, wenn du... Das ist eben genau das, was der Mind, der verrückte Mind macht, weil der kapiert das sowieso nicht. Der Mind ist dazu da, zu entscheiden, wie komme ich am besten nach Amerika.
Also das oder, Denken.
Genau, der Verstand sozusagen, der normale Verstand hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, der begreift das sowieso nicht. In dem Augenblick, wo der hört, alles ist passiert, denkt er sich, na gut, da kann ich ja da sitzen und gucken. Aber du musst sehen, der Punkt ist doch der, wenn es keinen Täter gibt, ich möchte mal so fragen, wie viele Milliarden Menschen auf der Welt glauben, dass sie einen freien Willen haben? Es wird die Mehrzahl sein, nicht? Aber in Wirklichkeit gibt es keinen Täter. Und trotzdem glauben sie es. Es ist einfach nur ein Glaube, der vorhanden ist. Und der treibt die Menschen an. Aber in Wirklichkeit gibt es keinen.
Okay.
Er ist nicht vorhanden. Und deswegen kannst du machen, was immer du machen willst. Es gibt ja eh keinen Täter.
Wie steht es mit der persönlichen Verantwortung? Also ja. Heißt, also hier, der Sepp Rothwangel, der selber ein Missbrauchsopfer ist, sagt, ja. Dann könnte man ja nach Belieben Taten setzen. Und er hat mir im Vorfeld der Sendung auch gesagt, ja. Wie steht es jetzt mit der politischen Seite? Weil natürlich gehören Menschen zur Verantwortung gezogen, die absolut. Missbraucht haben.
Absolut. Ganz klar.
Oder das sexuelle Gewalt.
Aber es gibt keinen Täter. Das passiert einfach. Das sind alles Dinge, die passieren.
Also das nimmt ja nicht weg, dass es eine Strafverfolgung geben soll.
Überhaupt nicht.
Sondern es geht darum, dass man persönlich mit sich ins Reine
ja,
kommt.
Es ist über diesen Ansatz. Metaebene, auf der man lebt. Das bedeutet nicht, dass die ganz normalen Geschehnisse während des normalen Lebens wegfallen. Dass ich einfach nur da sitze und sage, oh, es ist ja alles okay. Das wäre Fatalismus. Das ist ja okay. Und der hat jetzt da irgendeinen Missbrauch begangen. Na okay, da kann er nichts dafür. Nein, sondern da muss Strafverfolgung einsetzen.
Es gibt auch politisches Handeln. Man kann sich auch politisch engagieren.
Ach sicher, wenn ich so disponiert bin, dann geht es gar nicht anders.
Es geht nur darum, dass dieses Hadern und diese Bitterkeit, genau, die fällt weg.
Die Schuldzuweisung fällt weg, die Schuldgefühle fallen weg, aber die persönliche Betroffenheit über irgendetwas, was passiert, ja, wie sollte die wegfallen? Wir sind doch Menschen und haben Gefühle. Und Menschen, die zum Beispiel so veranlagt sind, zum Beispiel Pädophile, nehmen wir mal als Beispiel an, die unter diesem Zwang stehen, ja, Kinder zum Beispiel zu missbrauchen oder möglicherweise sogar zu töten, nicht? Es ist doch völlig und vollkommen klar, dass solche Menschen, dass die Gesellschaft sich vor solchen Menschen schützen muss. Ich habe nur einen Punkt, und das wird ja auch mittlerweile in die Diskussion eingebracht von der modernen Hirnforschung, die ja auch festgestellt hat, dass das emotionale Gehirn ein paar Sekunden, bevor wir überhaupt wissen, wie wir uns entscheiden werden, schon entschieden hat. Und die versuchen ja, das in die Rechtsprechung einzubringen, bloß ist natürlich ein langer Prozess, bis man das endlich mal begreift, dass man Menschen nicht ins Gefängnis oder hinter Gittern bringt, weil sie sich schuldig gemacht haben. Das ist gar nicht der Punkt. Weil sie können ja nichts dafür. Sie haben das getan, was sie tun mussten. Aber dass man sie ins Gefängnis oder beziehungsweise in irgendeine Isolierung bringt, wo sie der Gesellschaft nicht schaden können, um zum Beispiel zu versuchen zu therapieren. In manchen Fällen gelingt das ja auch, dass Menschen umgedreht werden. Ne? Oder dass man eben sie wegsperrt lebenslang, weil sie genetisch einfach, ich sag's mal so, leger verpatzt sind. Das heißt, da gibt es nichts mehr zu tun. Und es gibt ja auch einige von diesen Leuten, die das sogar für sich selber wollen. Die sagen, ich will gar nicht mehr raus, weil ich genau weiß, okay. Wenn ich rauskomme, dann mache ich das wieder.
Also das heißt, diese Haltung nimmt eben nicht weg, dass es eben Strafverfolgung gibt, dass man sich politisch engagieren kann, um auch eben Missbrauchsopfer zu schützen oder dass es Reparaturzahlungen gibt. Mhm. Aber wenn du selber Opfer bist und für dich weißt, für dich diese Erkenntnis gemacht hast,
dass dann kannst du demjenigen, der dich missbraucht hat, vielleicht sogar irgendwann umarmen.
Was natürlich was dich selber sehr entlastet, was jetzt aber eben nicht wegnimmt, dass es eben eine politische Dimension gibt.
Die gibt es in jedem Fall. Auf jeden Fall. Okay. Und ich meine, die Dinge passieren einfach so, wie sie passieren. Ich habe nichts gegen den Weltlauf und gegen die Dinge, so wie sie sind, einzuwenden. Ja? Ich sage nur, wenn ein Mensch sich auf dieser spirituellen Suche befindet, und das ist ja dann meistens der Fall, und sucht eben die Lösung, sucht eben die absolute Wahrheit, dann ist sie genau da. Es gibt keinen Täter, es gibt nur Taten. Es gibt ein Bewusstsein, in dem alles auftaucht, in dem alles erscheint, aber das hat nur insofern mit mir zu tun, als es eben auftaucht. Mhm. Ich bin es nicht. Im Grunde ist das ganz einfach. Und weil es so einfach ist, ist es so schwer.
Okay.
Für viele Menschen. Haben wir noch was?
Ja, das sind ganz viele.
Oh, wie schade, ne? Wir könnten 2 Stunden hier sitzen.
Kinder sind Gewaltopfer.
Ja.
Wie und wann können Sie sich aus der Opferrolle befreien?
Kinder? Ja, wie sollen sich Kinder aus der Opferrolle befreien? Das können eigentlich nur die Erwachsenen machen, wenn sie es merken.
Das heißt, die Chance zur Aufarbeitung hat man eigentlich eben erst später, wenn man die Geschehnisse reflektiert.
Dazu kann ich wenig sagen, ich bin kein Therapeut.
Ja, ich lese gerade, wenn ich bisher aufgrund meiner guten Stube nie auf den Tisch gehauen habe, es aber möchte, dann sollte ich mal die Redaktion ausprobieren, die ich eigentlich oft impulsiv ausüben möchte.
Ja, manchmal schon. Ne? Natürlich, wenn du zum Beispiel das bei deinem Chef machen willst, musst du halt überlegen, ob du nicht rausgeschmissen wirst, ne? Aufgrund dessen. Aber in einer anderen Situation ist es vielleicht schon mal dran, wirklich seinen Zorn zu äußern. Da ist gar nichts dagegen zu sagen. Alle Emotionen sind erstmal vollkommen. Erstmal, also sonst wären sie ja nicht da.
Ne? Okay.
Wenn wir dazu nicht in der Lage wären. Die Übersteuerung ist manchmal nur da, dass ich mich über den Ärger ärgere. Das ist das große Problem. Ein Ärger, der spontan auftaucht, das ist kein Problem. Aber wenn ich dann sage, oh, jetzt habe ich mich schon wieder geärgert und dann ärgere ich mich eine halbe Stunde, dass ich mich geärgert habe, dann hast du ein echtes Frustproblem.
Hallo Werner, dieser permanente innere Frieden, von dem du sprichst, ist der für dich immer wahrnehmbar unter allen Zu- und Umständen?
Der ist nicht immer wahrnehmbar, der ist immer da. Das heißt also, ich muss ihn nicht immer wahrnehmen, damit er da ist. Das ist so ähnlich wie mit dem Atmen. Das Atmen funktioniert einfach. Ich muss nicht jeden Morgen denken, oh wunderbar, ich atme, sondern ich atme einfach.
Du bist aber trotzdem auch jähzornig.
Jähzornig vielleicht nicht, aber es kommt schon mal eine Reaktion, wo ich eben betroffen bin und sich das dann so äußert, dass ich ein bisschen laut werde. Das ist richtig. Aber das sind Geschehnisse, die tauchen auf und sind wieder weg, die haben keinen Nachhall. Ja? Ich komme also nicht am nächsten Tag zu meiner Freundin und sage, du hast mich da sowas von aufgeregt, das wird jetzt endlich mal sein gelassen. Das will ich nicht mehr. Sowas passiert nicht. Es passiert, im Augenblick ist Betroffenheit da und dann ist es wieder weg.
Jetzt sag doch einmal, wenn ich eben jetzt selber, wenn mir sexuelle Gewalt passiert ist, ja, wie kann ich dann so einen Weg, wie du ihn gegangen bist, auch selber gehen? Was würdest du so einem Menschen, soll der eben das mit dieser Überprüfung, die du vorher gesagt hast, oder was, welche Möglichkeiten gibt es da?
Also da muss ich sagen, kommt es auf die jeweilige Situation an. Da kann ich kein allgemeines Rezept sagen, es wäre unseriös. Ich muss den Menschen vor mir haben, muss sehen, intuitiv spüren, was ist jetzt dran, kann ich dem überhaupt helfen, ist da eine Sperre innerlich. Ja, es gibt Menschen, die kommen zu mir, da renne ich offene Türen ein mit dem Konzept, das ich habe und da passiert auch was. Und ich habe Menschen bei mir, wo ich schon innerhalb von 10 Minuten merke, dass ich an ihren Ohren vorbeirede, nicht wahr? Und dann habe ich halt eine nette Unterhaltung mit denen und das war's. Also ich gehe immer nur so weit, wie ich spüre, dass ich gehen kann. Also ich habe immer das Gefühl, komme ich in das Herz, komme ich da rein, ja, oder komme ich da nicht rein. Und mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also wie gesagt, das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn sich ein Mensch dafür öffnen kann, dann würde ich ihm empfehlen, überprüfe einfach mal, ob du wirklich der Täter deiner Taten bist. Und Und wenn er dann sagt, das ist es, das will ich machen, dann ist es gut. Und wenn er es eben nicht kann oder nicht macht, dann ist es nicht mein Job, ihm hinterher zu rennen und ihn davon zu überzeugen.
Okay. Gut, das war's für heute.
Okay.
Danke, Werner.
Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
Der nächste Live-Talk wird in 1 bis 2 Wochen stattfinden. Der Termin wird über die Webseite und über Facebook angekündigt. Tragt euch auch in den Newsletter auf Change TV ein, dann kann ich euch per Mail über den nächsten Termin und über das nächste Thema informieren. Und ich freue mich auch auf eure Vorschläge für einen weiteren Studiogast. Ihr könnt auch Vorschläge machen. Bis bald.
Ja, und ich möchte noch all die grüßen, die mich kennen und lieben. Und besonders meine Freundin und den Jannik, die glaube ich auch zugucken. Hallihallo.
Und wenn man, ach ja, und du machst ab morgen ein Seminar,
ja,
das haben wir noch nicht
ein Seminar,
gesagt.
Genau.
Genau, du hältst ein 1,5-tägiges Seminar.
Los.
Morgen in Wien, Mariahilferstraße 82 im Yoga-Studio. Da kann man auch einfach hinkommen. Also es sind noch
Ohne
Plätze frei.
Ohne sich jetzt anzumelden, es sind noch Plätze frei. Wer kommen möchte, herzlich willkommen.
Okay, danke.
Danke.